Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Studiengangs BANA der TU Berlin.
Ralf Siemers ist mein Name. Moin und herzlich willkommen im Resonanzraum Berlin. Heute sprechen wir über ein Thema, das zumindest alle die angeht, die wir, und da gehöre ich auf jeden Fall dazu, in dieser Stadt auf zwei Rädern unterwegs sind. Der Titel lautet Radfahren in Berlin mit Simra, einer App zur Steigerung der eigenen Verkehrssicherheit. Dazu begrüße ich heute einen der Köpfe hinter diesem Projekt und hoffentlich habe ich Sie so richtig tituliert. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. David Bernbach.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, sehr gerne. Herr Bernbach, bevor wir tief in die Technik eintauchen, lassen Sie uns kurz über das Gefühl auf Berlins Straßen sprechen. Ich habe mal versucht wiederzugeben, wahrscheinlich kennt das jeder, der hier Rad fährt. Man wird eng überholt, eine Autotür öffnet sich plötzlich oder man muss eine Vollbremsung hinlegen, weil jemand beim Abbiegen nicht geschaut hat. Oft ist das ein beängstigendes Gefühl, das einen begleitet, selbst wenn es am Ende hoffentlich immer glücklich ausgeht oder oft, sehr oft glücklich ausgeht. Genau, hier setzt Ihr Projekt an, bevor wir klären, wie die App dabei hilft. Herr Bernbach, sprechen Sie gerne ein wenig über sich und woran Sie arbeiten als Professor für skalierbare Softwaresysteme an der TU Berlin.
Ja, genau. Wir arbeiten, wie Sie schon sagen, an skalierbaren Softwaresystemen. Also das sind wirklich Kern-IT-Themen. Da geht es. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir kennen alle Gmail und wir wissen, wie viele Leute Gmail nutzen. Und die ganzen Apps, die reden ja im Hintergrund mit einem Backend in Google-Rechenzentren. Und wie bekommt man es hin, dass diese Systeme im Backend tatsächlich zuverlässig funktionieren? Ja, also jeder, der irgendwie schaut, ob WLAN funktioniert oder Internetzugang klappt, haut einmal google.com in die Browserleiste rein. Ja, also wir haben die schon als Synonym für Verfügbarkeit gesehen. Und das ist die Art von großen IT-Systemen, die mich in meiner Forschung interessieren. Und da schauen wir uns verschiedenste Aspekte an. Ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu weit, wenn ich jetzt hier noch mehr ins Detail dazu gehe. Genau, aber was wir auch noch machen, ist, dass wir halt als Team, was eine stark ausgeprägte Kompetenz im Bereich, wir können Software bauen, ja, wir können wirkliche Software-Systeme bauen. Was wir auch immer wieder tun, ist, dieses Wissen sozusagen anzuwenden in unterschiedlichsten Anwendungsdomänen, den Stellen, wo wir halt denken, damit können wir einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten.
Okay, danke dafür. Mit dem Beispiel Gmail haben Sie natürlich sofort bei mir ins Schwarze getroffen. Auch eine meiner Lieblingsmails. Danke für das, was Sie gerade gesagt haben. Beginne mal mit einer sehr überspitzten Frage. Hoffentlich meine einzig blöde Frage in diesem Gespräch zu Ihrer App. Wir haben doch eine offizielle Unfallstatistik der Polizei. Warum reicht die eigentlich nicht aus, um den Radverkehr für dich sicher zu machen?
Ja, da gibt's so zwei Haken dabei. Also Nummer eins, die ist halt unvollständig. In der Unfallstatistik werden halt nur Fälle erfasst, bei denen es zum Personenschaden kam und die Polizei benachrichtigt wurde. Und das ist halt einfach per se unvollständig, weil wenn ich hinfalle und die Polizei nicht rufe oder die Polizei zwar gerufen wird, aber es keinen Personenschaden in irgendeiner Form gab, tauchen diese Fälle da drin einfach nicht auf. Und der andere Punkt ist, dass es einfach diese ganz vielen sehr knappen Situationen gibt, wo es einfach der Unterschied ist, wäre ich eine halbe Sekunde früher oder später losgefahren, dann wird diese Situation anders ausgehen. Die Forschung im verkehrswissenschaftlichen Bereich spricht da auch von Near-Miss-Incidents oder beinahe Unfällen, Gefahrensituationen. Und die werden halt alle auch nicht erfasst. Und die sind aber aus zweierlei Sicht entscheidend. Also zum einen beeinträchtigen die ganz stark die das subjektive Sicherheitsempfinden von Radfahrenden in der Stadt. Ja, also wenn ich viele von diesen Situationen habe, dann fühle ich mich nicht sicher und wohl auf dem Fahrrad. Und der andere Punkt ist, wenn man halt rausfinden möchte, wo es jetzt besonders gefährlich ist für Radfahrende, dann braucht man ja sozusagen, sag mal ganz blöd, mehr als einen Unfall, um da was aussagen zu können. Und da finde ich persönlich es doch irgendwie geschickter, dass man nicht wartet, bis man mit Verletzten und Toten eine statistisch signifikante Schwerpunktbildung erkennen kann, sondern dass man einfach diese Beinahe- und Gefahrensituation als Proxy nutzt, sozusagen, wo es eben gerade nochmal durchgegangen ist, aber wo man halt auch starke Tendenzen erkennen kann, ob irgendein Ort verglichen mit anderen Orten in der Stadt besonders gefährlich ist.
Okay, danke. Herr Bermer, Sie sind erkältet. Jetzt kommt noch eine Frage, mit der ich Ihre Stimme nochmal stark strapazieren werde. Die geht nämlich so, ich möchte Sie gerne bitten, Ihre App vorzustellen.
Genau, also der Grundgedanke der App war, dass wir Radfahrern die Möglichkeit geben, die eigenen Fahrten aufzuzeichnen, ja, damit wir auch nicht nur einfach ein Event haben, irgendjemand sagt, hier ist gefährlich, sondern dass wir halt das mit einer konkreten Fahrt verknüpfen können, mit einem ganz konkreten Ereignis. Da war wirklich jemand an diesem Ort. Das ist so der eine Hintergedanke. Und zweite Hintergedanke ist, dass wir das Ganze mit so einem Privacy-First-Fokus machen. Also das wirklich auf die Privatheit sozusagen unserer Nutzenden achten. Deswegen wissen wir auch ganz blöd gesagt gar nicht, wie viele Nutzende wir haben. Ja? Also wirklich elementares Kernbestandteil der App. Der Workflow ist im Prinzip so, man muss das einmal ein bisschen aufsetzen und sagen, in welcher Region man unterwegs ist und ein paar Metainformationen ausfüllen zum Fahrertyp und Ähnlichem. Gegebenenfalls muss man auch noch in den Energiespareinstellungen dem Betriebssystem verbieten, dass es die App killt. Und also wenn die App immer wieder beim Fahren und Aufzeichnen abstürzt, nicht die App, die abstürzt, sondern das Betriebssystem, was spezifikationswidrig die App killt. Muss man einfach ausfüllen, damit das klappt. Genau, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist der Workflow einfach, ich habe mein Fahrrad abgeschlossen und bin bereit zum Losfahren, dann drücke ich in der App einmal auf Start. Dann fahre ich los. Wenn ich am Zielort angekommen bin, drücke ich auf Stopp. Und dann wird einmal kurz ein bisschen Number Crunching gemacht. Der Default ist so eine lokale Heuristik, die, sag mal, mit einem sehr, sehr gemütlichen Fahrstil auch passabel funktioniert. Ein bisschen besser und für andere Fahrstile ist es mit einem komplexeren Deep Learning Modell. Dafür muss aber die Rohdaten der Fahrt einmal kurz das Handy verlassen. Deswegen ist das mit so einem Opt-in, dass man das einstellt. Wir speichern davon aber nichts von den Rohdaten. Und ich bekomme dann einen Überblick über meine Fahrt gezeigt. Ich kann die von beiden Seiten beliebig stark zuschneiden, welche Teile ich letzten Endes tatsächlich als Datenspende weitergeben möchte. Und mit Hilfe von der Heuristik oder dem Deep Learning Modell haben wir so einen Marker draufgesetzt, wo wir glauben, hier war vermutlich eine gefährliche Situation. Und das klappt naturgemäß für manche Incidentarten deutlich besser als für andere. Also alles, was mit Bremsen einhergeht, kann man gut erkennen. Alles, was irgendwie was echt dichtes Überholen ist, das sieht man einfach nicht, ja, weil wir die Beschleunigungssensoren als Basis dafür nutzen. Genau, und ich habe dann diese Liste an Incidents. Wenn welche fehlen, kann ich sie noch hinzufügen. Wenn welche falsch positiv sind, kann ich sie einfach ignorieren. Und ich würde die dann einfach anklicken und die labeln. Dazu gebe ich an, aus dem Auswahlmenü, was dort passiert ist. Über ein paar Checkboxen noch, wer daran beteiligt war. Also, keine Ahnung, ein Taxi- und Motorradfahrer war noch daran beteiligt. Und ich kann auch angeben, ob das besonders gefährlich aus meiner Sicht war, also ich das besonders bedrohlich wahrgenommen habe. Und es gibt ein optionales Freitextfeld. Und das mache ich für alle diese Incidents und klicke am Ende auf Speichern. Und irgendwann, entweder gleich oder zu Hause im WLAN, kann ich dann auch Hochladen schicken. Dann werden diese Fahrten auf unseren Server übertragen. Das ist im Prinzip der Workflow. Da muss man einmal kurz am Anfang ein bisschen reinkommen. Aber wenn man da ein bisschen das ein bisschen länger benutzt, dann ist man da irgendwie bei einer Minute pro Fahrt in Summe durchaus überschaubar. Es sei denn, man möchte einen Roman schreiben. Das dauert dann naturgemäß so lange, wie man den Roman schreibt. Genau, und was wir dann halt im Hintergrund machen ist, wir bekommen halt diese Fahrten alle einzeln pseudonymisiert hochgeladen. Deswegen wissen wir nicht, wie viele Nutzende wir haben. Und dann landet das in einer komplexeren Datenverarbeitungspipeline, wo wir diese Fahrten gegen eine Karte matchen und dann für Straßenabschnitte sozusagen ausrechnen, wie viele Fahrten waren dort, wie viele Incidents waren dort, also in Differenzierung besonders bedrohlich, nicht normal bedrohlich. Und dann können wir halt einen Score ausrechnen. Also Anzahl an Gefahrensituationen geteilt durch die Anzahl an Fahrten. Denn nur weil irgendwie an einem Ort besonders viele Gefahrensituationen auftreten, heißt das ja noch nicht, dass dieser Ort besonders gefährlich ist. Das kann auch einfach nur heißen, dass dort extrem viele Menschen langfahren. Genau, das ist im Prinzip die App und das, was wir hinterher damit machen.
Okay, dankeschön. Welche Sensoren nutzen Sie denn, wenn ich mein Smartphone am Lenker oder in der Tasche habe? Ist das einfach nur die Geschwindigkeitsmessung?
Nee, also was wir da drin erfassen, sind diese gesamten Bewegungs- und Lagesensoren. Und Da gibt es eine ganze Menge. Also die sind auch die, die dafür sorgen, dass zum Beispiel das Handy aufhört zu klingeln, wenn man es rumdreht oder so. Bei Android ist es so, da gibt es diese smarte Entsperrung, der sich dann irgendwie sperrt, wenn er erkennt, dass das Handy geklaut wird oder in längerer Zeit unbeaufsichtigt war. Das sind alles diese Bewegungs- und Lagesensoren. Die nutzen wir dafür, um diese Sachen zu erkennen. GPS nutzen wir natürlich auch, um halt irgendwie festzuhalten, wo diese Situation war.
Okay, und diese Dinge, das sind so Bremsmanöver, Ausweichbewegungen.
Genau, also
noch andere Dinge.
So Beschleunigungssensoren gibt es in allen drei Dimensionen, je nach Handyausrichtung halt irgendwie verdreht, aber grob nach oben, nach vorne, hinten und links, rechts. Und alle drei Dimensionen schlagen halt kontinuierlich aus. Ja, also wenn man das Ding an seinem Lenker montiert hat und eine ungefederte Gabel hat und über Kopfsteinpflaster fährt, dann ist die Oben-Unten-Dimension einfach auf dem Maximum.
Okay, Dankeschön. Danke dafür, dass Sie es erklärt haben. Das hätte ich jetzt niemals gekonnt. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir Ihre App erst in Vorbereitung dieses Interviews auf mein Handy geladen. Und dies, obwohl ich quasi jeden Tag aufs Rad steige. Der Grund, ich wusste gar nichts von der App. SIMRA ist ja eine Citizen Science Initiative. Und ich mache da jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich arbeite auch in so einem Projekt mit Berlin zählt. Wir verleihen seit 4 Jahren kostenlos Zähler, mit denen man das Verkehrsverhalten in seinem Kiez messen kann. Also man kann Autos, Fahrräder, Fußgänger, LKWs und die Geschwindigkeiten der Autos messen. Und wenn man was in seinem Kiez verändern möchte, dann kann man mit diesen Daten, und man braucht ja Daten, wenn man etwas verändern möchte, dann kann man mit den Daten zu politischen Willensträgern, zu den lokalen Ämtern und so weiter gehen. Aber also wir sind jetzt so seit 4 Jahren, glaube ich, dabei und wir haben das Gefühl, irgendwie es gibt unsere Science-Initiative, um auf Citizen Science zurückzukommen, aber die Citizens wissen nichts davon und fragen uns nicht, obwohl wir denken, wir müssten viel öfter angefragt werden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und wie haben Sie sich verbreiten können?
Ja, das ist tatsächlich bei uns recht ähnlich. Also die Hauptchallenge ist wirklich, Nutzende zu finden. Und wir haben da halt sehr, sehr, sehr viel Werbung sozusagen gemacht. Auch, und immer wenn das in irgendeiner Form durch die Medien ging, dann, oder ich irgendwo war und einen Vortrag gehalten habe, dann gab es danach wieder irgendwie ein paar neue Nutzer. Und dann ist das halt immer so, wir machen halt aus Privacy-Gründen halt jetzt keine automatische Aufzeichnung, sondern man muss immer dieses händische Triggern mit Aufzeichnung und Beenden machen. Und dadurch verlieren wir halt auch gleichzeitig immer wieder Menschen, weil die sich das halt, Menge X installiert sich die App, eine Menge, Untermenge davon nutzt sie dann auch einmal und eine Untermenge davon nutzt sie auch ein zweites, drittes, viertes Mal und eine Untermenge schlussendlich nimmt es sozusagen in die eigene Routine auf. Ja, also ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Für mich ist das Fahrrad aufschließen, Helm aufsetzen, Bremsen testen, App rausholen, starten, wegpacken, aufsteigen, losfahren. Ja, das ist einfach so ein Automatismus geworden. Und in diesen Automatismus reinzukommen, das ist tatsächlich sehr schwierig. Und was uns auch wirklich wehgetan hat, war die Corona-Lockdown, ganzen Einschränkungen, die es dort gab und eben auch die starke Verbreitung von Homeoffice dadurch, weil ich schon den Eindruck habe, dass es einen starken Overlap zwischen unseren Usern und den Vernünftigen in der Gesellschaft gibt und überproportional viele unserer User in viel Homeoffice gewechselt sind, inklusive mir. Und das hat uns schon richtig wehgetan.
Da sollten Sie doch jetzt einige User hinzubekommen, jetzt wo die Benzinpreise so an die Decke gehen, denke ich.
Schön, aber das müssten die davon hören. Ja, das ist tatsächlich einfach. Und wenn ich mir jetzt irgendwie so die 0815-Bewohner von Berlin denke, die lauern, glaube ich, jetzt nicht alle darauf, bei irgendwelchen Forschungsprojekten mitmachen zu können. Das sind vielleicht Einzelne, die da Lust haben, aber
ich will jetzt nicht nur erwähnen lassen, dass Sie oder dass SIMRA 2022 den ersten Platz beim Deutschen Fahrradpreis gewonnen hat. Das zumindest dies dürfte Sie ein bisschen angeschoben haben, denke ich mal. Aber meine Frage geht jetzt einfach weiter. Sie stellen die Daten zum Beispiel über das Berliner Open Data Portal zur Verfügung. Und ich habe danach gesehen und finde da den gleichen Disclaimer, den ich auch für mein zuvor schon erwähntes Berlin-Zähl-Projekt angezeigt bekomme. Der heißt externer Datensatz. Dies ist ein externer Datensatz, der nicht von einer Behörde oder der Berliner Verwaltung veröffentlicht wurde. Das führt mich zu einer Frage. Gibt es konkrete Rückmeldungen oder Beispiele von Berliner Politikerinnen oder Verkehrsplanerinnen aus den Bezirksämtern, wo ihre beinahe Unfalldaten bereits zu einer baulichen Veränderung oder einer sicheren Ampelschaltung geführt haben?
In Berlin tatsächlich nicht. Also die Behörden sind, gefühlt sind die in so einem extremen Überlastungszustand, in vielen Fällen wahrscheinlich auch verursacht durch einfach unfassbar umständliche Prozesse. Da brauche ich mir nur unsere TU-Verwaltungsprozesse angucken und alle Interaktionen mit Bürgerämtern und Ähnlichen zu egal welchen Themen. Also ich glaube, da ist einfach allgemeine völlige Überlastung bei äußerst komplexen Prozessen, die viel zu kompliziert sind. Und deswegen haben die alle gar nicht den Kopf dafür. Ja, und ich hatte da auch vor schon ein paar Jahre her mit einem aus der Senatsverwaltung für Verkehr telefoniert, der da sehr motiviert und engagiert ist. Und der meinte, ja, wir kommen halt doch gerade noch nicht mal hinterher, die tatsächlichen Unfallschwerpunkte zu entschärfen, bei denen sie es auf gesetzlicher Ebene müssen. Also sie kommen nicht mal dazu, diese Daten komplett auszuwerten. Und dann kommt noch das dazu, dass zumindest in Berlin, die Planung für irgendwelche Verkehrsanlagen gerne einfach mal 10 Jahre dauern. Das ist unvorstellbar lang, aber der Checkpoint spricht da immer von Behörden-Ping-Pong. Das ist, glaube ich, auch hier einfach so, weil Behörde X fängt an und redet dann mit 37 anderen Behörden und spielen sich die Bälle zu und dann zieht sich das einfach ewig. Insofern, ja, wenn man überhaupt irgendwas bewegen kann, dann eigentlich nur, wenn es in irgendeiner Form einen öffentlichen Aufschrei oder Aufmerksamkeit oder Druck irgendwie gibt.
Okay.
Dann ist das anders.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. In Berlin passiert deutlich zu wenig und es dauert zu lang. Und das Mobilitätsgesetz scheint Lichtjahre zurückzuliegen. Und Sie haben aber in anderen Gegenden eine größere Aufmerksamkeit. Und ich habe über Nürnberg gelesen, dass zumindest der ADFC dort auf der Webseite, dass dort eine Karte mit den Beinahe-Unfällen platziert wurde. Und Sie sind in Walldorf, glaube ich, gut im Geschäft, sage ich einfach mal so.
Genau, wir sind in ziemlich vielen Regionen tatsächlich in Deutschland und teilweise auch Ausland, also Österreich, Schweiz und okay. Niederlande.
Okay.
Haben wir so ein paar einzelne kleine Abregionen. Das ist immer so organisiert, dass es halt jeweils vor Ort einen Regionsverantwortlichen gibt, der verantwortlich dafür ist, mit diesen Daten irgendwas anzufangen. Und das ist dann halt je nach Region sehr unterschiedlich. Also in manchen Regionen passiert wenig bis gar nichts. Das ist einfach so. Und dann gibt es halt ja so Regionen wie Nürnberg zum Beispiel, wo halt da jemand vom ADFC extrem aktiv und engagiert dahinter ist, Radfahrende dafür zu begeistern, die App zu nutzen und tatsächlich auch mit den Daten auf die Stadtverwaltung einzuwirken. Und so wie ich das mitgekriegt habe, zumindest auch in Teilen halt mit Erfolg. Und dann gibt's halt andere Regionen wie Konstanz und Walldorf, wo die Stadtverwaltung angekommen ist und gesagt hat, hey, wir wollen eure Regionsverantwortlichen sein, wir wollen diese Daten haben, wir wollen damit unsere Radnetze planen mit diesen Daten. Ja, und gerade Walldorf oder Wiesloch-Walldorf, die haben natürlich gewerbesteuermäßig ganz gut Cash da, weil SAP und so. Aber die waren da sehr, sehr dahinter. Die haben noch eine große Werbekampagne gemacht und haben sozusagen gepusht, dass diese App genutzt wird, um damit eben eine Datengrundlage zu haben, mit dem die ihr neues Radverkehrsnetz planen wollten. Ist regional sehr, sehr unterschiedlich.
Okay, und klingt hier in Berlin wie ein Märchen, dass die Verwaltung sagt, ich möchte deine Daten haben.
Absolut, absolut. Aber man darf nicht vergessen, es lohnt sich trotzdem, diese Daten zu sammeln, weil es ist halt einfach eine Grundlage, auf der man argumentieren kann. Ja, also wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle sage, kann ich natürlich viel sagen, ja, Mobilitätsgesetz sagt, ich muss jetzt dieses und jenes hier. Aber wenn ich halt sagen kann, und die Gefahrensituation ist wie folgt, ist das halt einfach nochmal eine andere Grundlage. Ja, also es gibt eine wissenschaftlich erfasste Datenbasis. Das ist einfach nochmal eine andere Argumentationsgrundlage. Also gerade auch, wenn irgendwas passiert, dann, das ist grundsätzlich, ist es den öffentlichen Verwaltungen in Berlin bekannt, dass es das gibt?
Ich würde jetzt gerne doch nochmal kurz zurückschwenken nach Berlin, genauer gesagt nach Brandenburg. Da hatten Sie am Projekt Nudafa in Zusammenarbeit mit der TH Wildau beteiligt, liegt schon ein bisschen zurück. Aber vielleicht könnten Sie das nochmal kurz erklären, wie Simra dort benutzt wurde.
Dort kam das tatsächlich so gepusht von einer sehr, sehr aktiven Fahrradaktivistengruppe, die halt auch die Radinfrastruktur verbessern wollten und dazu erfassen wollten, wo fahren denn Leute lang und wo sind Gefahrensituationen und gerne auch Dinge zur Untergrundqualität, die wir inzwischen auch aus den Daten rauslesen können. Und all diese Daten wollten die erfassen und die sind da tatsächlich auch im Rathaus ein bisschen offene Türen eingerannt. Die haben naturgemäß halt begrenzte investive Mittel, um Dinge umzubauen, standen den Ideen sozusagen, da diese Infrastruktur zu verbessern, sehr, sehr offen gegenüber. Und nun darf aber ein, was war das, BMBF, glaube ich, finanziertes Drittmittelprojekt, den wir halt gemeinsam mit den Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen aus Eichwalde und diversen anderen Drittmittelpartnern eben daran gearbeitet haben, solche Informationen zu sammeln und in unterschiedlichster Form aufzubereiten.
Ist es denn eigentlich so, dass Sie zum Beispiel aus diesen Gemeinden, die Sie gerade aufgeführt haben, oder aus, ich glaube, Konstanz war auch in Ihrer Liste, wenn ich mich nicht täusche, oder Waldorf, dass Sie da etwas in den Daten lernen, was Sie in Berlin nicht so entdeckt hätten und dann doch auf Berlin beziehen können?
Tatsächlich gibt es ganz witzige Dinge drin. Also zum einen, die anderen Regionen sind alle wesentlich ungefährlicher. Wir hatten uns initial mal, also ich hatte ja erzählt, dass wir die Karten dann berechnen, also mit Anzahl an Incidents geteilt durch Anzahl an Fahrten. Und da hatten wir uns halt so Schwellwerte überlegt, wie wir die Karte einfärben wollen. Und das funktionierte mit anderen Regionen auch ganz gut. Aber in Berlin war einfach die ganze Karte rot und orange.
Okay.
Diese Schwellwerte ein bisschen angepasst. Das andere ist tatsächlich auch einfach, also das automatische Verarbeiten von diesen OpenStreetMap-Daten ist auch extrem herausfordernd, weil das einfach nicht dafür gemacht ist und diese Datenformate so heterogen sind. Aber was auch wirklich auffällt, ist, wie unterschiedlich die Geografie in den einzelnen Städten ist. Also wir bauen gerade unser gesamtes Analyse-Backend neu, aber in der alten Version, die nur noch so semi läuft, haben wir zum Beispiel ausgerechnet, was Kreuzungen sind. Und Kreuzungen sind jetzt in OpenStreetMaps nicht hinterlegt. Ja, also so der Ernst-Reuter-Platz. Ja, wir würden sagen, das ist eine Kreuzung. OpenStreetMap-Datenformat würde sagen, das sind ungefähr 34 Kreuzungen. Weil jeder einzelne Straßenarm ist dort als Knotenfolge vom Typ Highway hinterlegt. Und immer wenn sich zwei Highways treffen, ist dort eine Intersection. Aber das wollen wir ja nicht. Also wir wollen das ja gern hochaggregiert wissen für, das ist der Ernst-Reuter-Platz und der ist so und so gefährlich. Und deswegen hatten wir da so einen Ansatz überlegt, okay, wir nehmen diese Stellen, wo sich zwei Highways kreuzen und legen da einen Kreis drum. Und wenn zwei Kreise sich berühren oder überlappen, dann mergen wir die zusammen in einen größeren und sagen, ja, das gehört wohl offensichtlich als Kreuzung zusammen. Und das haben wir dann für Berlin einmal fertig gebastelt und das funktionierte auch ganz gut. Es gab so ein paar Stellen, wo es nicht ganz geklappt hat, aber lässt sich dann auch nicht fixen, weil es muss halt automatisiert sein. Ja, und dann haben wir das mal für die anderen Regionen durchlaufen lassen, haben festgestellt, dass es einfach die gesamte Innenstadt von Bern in eine große Kreuzung gemerged hat. Dann halt einfach die Größe von Berlins Straßenbreiten, ja, also einfach der Abstand zwischen zwei Häusern ist halt teilweise größer als ein Straßenblock in der Innenstadt von Bern. Und diese geografischen Unterschiede sind schon wirklich ganz spannend. Also wie anders das einfach ist. Und gleichzeitig zeigt das auch irgendwie nochmal ganz extrem, dass es so völlig unnötig ist, dass es für Radfahrende in Berlin so unfreundlich und gefährlich ist, weil wir haben so viel Platz. Ja, also andere Städte haben die halbe Straßenbreite zur Verfügung und kriegen es hier eine bessere Infrastruktur zu haben. Und wir haben so viel Platz hier und stattdessen klatschen wir da mehrere Spuren rein und dann vielleicht noch links und rechts senkrecht Parker und also es läuft alles letzten Endes hinauf, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen umverteilen müssen, weil den Platz, den haben wir.
Okay, das trifft natürlich auf mein vollstes Verständnis und meine vollste Zustimmung. Das wäre jetzt ein super Schlusswort und eigentlich müssten wir jetzt aufhören. Ich stelle Ihnen doch noch eine Schlussfrage. Und zwar würde ich gerne so für alle, die noch nicht mitmachen, und das sind ja einige in Berlin, denke ich mal, was sind denn die ersten Schritte, um selbst Teil der Simra-Community zu werden?
Genau, also das Einfachste, was man machen kann, ist wirklich einfach die eigenen Fahrten aufzeichnen. Da lädt man sich die Simra-App in den jeweiligen App-Stores runter. Gibt es für Android und für iOS. Die heißen auch jeweils Simra, also S-I-M-R-A, also für Sicherheit im Radverkehr. Ich hatte genau 20 Sekunden Zeit, mir ein Akronym zu überlegen damals. Und man installiert sich diese App und fängt an, sie zu nutzen bei den Fahrten. Ja, muss sie einmal irgendwie 2 Minuten einrichten am Anfang, kurz vorher, dass man halt auch die Fahrten in der richtigen Region hochlädt, dass die auch, wenn man in Berlin aufzeichnet, in Berlin landen und nicht bei den Kollegen in Konstanz. Und dann ist das Hauptding dran zu denken, sozusagen vor der Fahrt auf Start, am Ende auf Stopp zu drücken und kurz ein paar Informationen einzutragen. Das ist eigentlich nicht so aufwendig, ja. Man kann sich auch bei jeder Fahrt wieder neu entscheiden. Schön ist natürlich, wenn man in die Routinen reinkommt, dann bekommen wir halt einfach Dauer-User sozusagen auf die Art und Weise. Wenn man sich darüber hinaus noch weiter engagieren möchte, freuen wir uns immer über Menschen, die Lust haben, auf Basis dieser Daten aktiv zu werden, ja, also die auch wirklich zu nutzen und einfach mal in der lokalen BVV vorbeizugehen und da anzuklopfen und zu sagen, hört mal, ich habe hier in dieser Datenauswertung gesehen, dass dieses und jenes und wir müssen da was machen und hier ist eine Datengrundlage und ja, also darüber freuen wir uns auch. Und falls wer Lust hat, technisch mitzumachen, ist auch das willkommen. Man kann auch beliebig stark einsteigen. Es gibt ja noch den Open Bike Sensor. Wenn man Lust hat, ein bisschen Platinen zu löten und sich das zutraut. Es gab in Berlin mal vom Tagesspiegel dieses Radmesserprojekt, wo man Überholabstände messen kann. Das weiterentwickelte Produkt davon ist der Open Bike Sensor, so ein Hackerspace-Projekt aus Stuttgart. Und den kann man tatsächlich mit der Simra-App per Bluetooth koppeln oder im OBS Lite per Kabel. Das ist alles sehr, sehr hacky, aber dann habe ich tatsächlich eine Lösung an meinem Fahrrad dran, die automatisch die Überholabstände von allen Fahrzeugen auch noch erfasst und entsprechende, ja, Incidents für zu dichtes Überholen manuell hinzu, nicht mehr, dass man die nicht mehr manuell ergänzen muss, sondern die automatisch eingetragen werden. Breit. Genau, also wenn man sich da sehr reinhängen möchte, kann man sich auch so ein Ding bauen. Da bin ich selber auch noch nicht zugekommen, aber die Möglichkeit besteht. Und ansonsten, wir freuen uns auch einfach über Leute, die Lust haben, mit den Daten einfach noch was anzufangen.
Ja, danke schön, Herr Bernbach. Dann kann ich nur appellieren, dass Sie mit Ihrem Appell auf offene Ohren gestoßen sind jetzt. Danke auch, dass Sie den Open Bike Sensor erwähnt haben. Das finde ich eine tolle Sache. Insgesamt bedanke ich mich für unser Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Ja.